willkommen, liebe Freunde des politischen Pausenpodcasts. Ich freue mich sehr. Es ist heute ein Grund zu feiern, die 100. Folge. Und wer uns kennt, weiß, wir machen diesen Podcast, den politischen Pausenpodcast, wirklich mit bescheidenen Wortmitteln. Das heißt, die 100. Folge ist wahrscheinlich für die Kolleginnen und Kollegen, die das beruflich machen, ein kleiner Witz der Weltgeschichte. Für uns ist es eine ganz große Sache, dass es uns schon so lange gibt. Und ich freue mich ganz, ganz, ganz besonders, dass ich heute Frank Lüdecke zu Gast habe. Er ist, ich nenne es jetzt einfach mal so, wir sprechen gleich auch drüber, politischer Kabarettist. Er ist bekannt aus Funk und Fernsehen, seit Jahrzehnten schon, kann man sagen. Und seit 2019 führt er das Traditionskabarett in Berlin, nämlich die Stachelschweine mit seiner Frau Caroline. Toll, dass du heute zu Gast bist. Und vielleicht wird es ja nicht so eine ganz ernste Sendung, wie wir es sonst immer machen im politischen Pausen-Podcast, wo wir über Wissenschaft sprechen. Vielleicht gibt es ja an der einen oder anderen Stelle auch was zu schmunzeln heute. Herzlich willkommen in meiner 100. Sendung, Frank Lüdecke.
Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung und dann Gratulation zur 100. Sendung. Das ist natürlich ein großer Schritt in der Geschichte, Weltgeschichte des Podcasts. Natürlich ist das so, klar.
Ja, da habe ich auch schon die erste Frage an dich, nämlich Bühnenjubiläen sind dir natürlich bekannt. Wie begehst du sowas? Feiert man das? Und wie feiert man das? Ist das nach Jahren? Zählt man
ja,
da?
Also das macht man schon. Also wir haben ja jetzt gerade 75 Jahre Stachelschweine gefeiert. Da haben wir drei verschiedene Sachen gemacht, Projekte, Jubiläumsprogramm. Wir haben eine große Gala gemacht und sowas feiert man schon. Das gehört eigentlich auch so zu so einer Tradition dazu, klar.
Und privat freut man sich auch, wenn man so lange auftreten kann und die Leute kommen.
Ja gut, jetzt muss ich sagen, ich bin noch nicht 75 Jahre aufgetreten. Vielleicht kommt das noch, aber ich hatte ein 30-jähriges Bühnenjubiläum. Das habe ich für mich so intern privat gefeiert, ja.
Ja, 3 Jahrzehnte politisches Kabarett, da hat sich natürlich auch in Deutschland, wo du zumeist auftrittst, einiges geändert. Politik und Humor, funktioniert das eigentlich noch?
Ja, das funktioniert schon, wenngleich ich sagen muss, dass in den letzten 30 Jahren hat sich natürlich nicht nur der Begriff, sondern das Politische an sich sehr verändert. Und ich glaube, dass man mit den Mitteln, mit denen man früher politisches Kabarett gemacht hat, man heute natürlich nicht mehr politisches Kabarett machen kann. Also das Kabarett muss sich auch verändern, wenn sich die Politik verändert. Sonst ist es natürlich veraltet. Trotzdem gibt es heute immer noch Kabarett. Also ich sage mal so, ich glaube, dass die Rolle von Politikern insgesamt oder die Bedeutung etwas schwindet, weil der Einfluss geringer geworden ist, als man es vielleicht vor 30 Jahren noch so gehabt hat. Und damals ist man eben ganz auf Personen gegangen und hat sich an Personen abgearbeitet. Heute, glaube ich, wenn man aktuell sein will, muss man Strukturen beschreiben.
Ich würde auch immer denken, dass sich ja die Wege wie der Vermittlung auch sehr stark verändert haben. Also so ein ganzes Programm am Abend versus diese vielen audiovisuellen Kurzvideos, die man auf sozialen Plattformen findet. Ich habe es jetzt eben vielleicht da noch drauf, eine Frage hinterher zu schieben. Einfach, ich habe dich einfach politischer Kabarettist genannt. Nennt sich das Genre eigentlich noch so oder bin ich da auch irgendwie vor 20 Jahren stecken?
Also wir nennen uns schon noch so, aber ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, dass im öffentlichen Rundfunk, in den Medien, der Begriff Kabarett nicht mehr verwendet wird, weil er als ausgestorben gilt, irgendwas für Leute über 70 oder so. Und die sagen dann Comedy oder Satire. Also Satire ist dann schon Comedy mit Inhalt oder so. Kabarett wird als Begriff, also das ist jetzt mein Eindruck, ein bisschen verschwinden. Ich pflege ihn noch.
Comedy mit Inhalt, ich glaube, das merke ich mir mal. Das finde ich richtig gut. Und ich habe
Comedy
auch.
mit Inhalt. Also ich habe viel in Dänemark Premiere gehabt, da kennen die gar kein politisches Kabarett. Und um zu beschreiben, was ich da mache, haben die immer gesagt, komm, der macht Comedy mit Inhalt.
Ah, okay.
Fand ich eigentlich ganz gut.
Medien, ja. Ich habe auf jeden Fall gerade bei dem, was du gesagt hast, gelernt, dass ich offensichtlich sehr, sehr konservativ bin, weil für mich war politisches Kabarett echt noch so ein stehender Begriff und total geläufig. Bin gerade auch so in den letzten 2 Jahrzehnten viel eigentlich auch in solche Veranstaltungen gegangen, weil ich das gerade auf der Bühne auch so spannend und
Ja.
so, was da möglich ist.
Ja, das finde ich schon. Allerdings, man muss sagen, durch die neuen Medien ist natürlich das Problem entstanden, dass wenn heute ein politisches Ereignis geschieht, hat man innerhalb von einer Minute bereits die Kommentierungen. Und die hatte man ja früher durch das politische Kabarett auch. Also diese Geschwindigkeit, die macht uns natürlich schon zu schaffen. Das heißt, man muss eigentlich dann durch Qualität glänzen. Das ist, glaube ich, die einzige Chance, die man noch hat, weil sonst, also wenn ich am Abend auftrete oder 2 Tage später auftrete, ist das eigentlich alles immer schon gegessen. Da ist man eigentlich dann schon zu spät. Das hat sich natürlich, die Geschwindigkeit hat sich da absolut verändert und auch die Sehgewohnheiten, sei es durchs Fernsehen oder sei es durch soziale Medien, also nicht länger als 30 Sekunden. Und dann, ja, das ist natürlich auch, verändert natürlich auch unser Metier.
Hat sich das Publikum in den Jahren verändert? Ich würde immer denken, mit Humor geht vieles leichter, Selbstironie ist wichtig. Also gehen auch Politiker ins Kabarett?
Früher viel, viel mehr als heute. Woran es im Einzelnen liegt, weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch ein gewisser Bedeutungsverlust. Ich meine, wir hatten damals, sagen wir mal, in den 70er Jahren gab es 2 oder 3 Fernsehprogramme und wenn da die Stachelschweine und die Lach und Schieß im Fernsehen waren, dann haben das 90% der Zuschauer gesehen. Das heißt, das war das absolute Stadtgespräch. Heute haben wir natürlich eine Aufsplittung in Tausende, Hunderttausende von Kanälen und jeder sieht irgendwas anderes. Und insofern ist diese Konzentration auf ein Bühnenerlebnis natürlich auch so nicht mehr gegeben.
Wie ist es denn mit der Cancel Culture? Macht euch das sehr zu schaffen? Das ist ja auch nochmal was ist,
Ja, also
darf
sagen wir
es.
mal so, ja. Das gibt es, also insbesondere muss ich sagen, beim jüngeren Publikum kommt schon mal irgendwie, da wäre was rassistisch oder ich weiß nicht, das klar, das kriegt man schon, spielt aber eigentlich, finde ich, also insgesamt gesehen doch eine untergeordnete Rolle und ich selber kümmere mich da eigentlich überhaupt nicht drum.
Jetzt habe ich einfach mal ein bisschen geschaut. Wir sind ja eigentlich ein wissenschaftlicher Podcast oder ein Podcast, der wissenschaftliche Ergebnisse auch immer wieder diskutiert, präsentiert. Und für die 100. Folge haben wir mal nachgeschaut, also politikwissenschaftlich vor allem, haben wir mal nachgeschaut, welche Aussagen vielleicht auch zu einer heiteren Befassung einladen können. Haben einfach mal ein bisschen gestöbert. Zwei Folgen, zwei Staffeln haben wir ja schon gedreht. Jetzt die 100. Folge in der dritten Staffel. Und thematisch muss ich sagen, gab es gar nicht so wahnsinnig viel zu lachen. Also wir haben sehr viele Folgen, die sich irgendwie um das Erstarken der Rechten und die AfD drehen, gehabt, mit sehr unterschiedlichen Gästen auch. Wir haben uns natürlich mit auch anderen Parteien im Parteienspektrum, im politischen System auseinandergesetzt. Wir haben ein bisschen über Generationenunterschiede im politischen Raum und auch die internationale Politik ist angesprochen worden, denn dieses Jahr wird ja in den USA auch ein neuer Präsident oder eine neue Präsidentin gewählt. Vielleicht fangen wir einfach mal bei dem ersten sehr dominanten Thema, kann man sagen, an. Und wir haben auch O-Töne dazu vorbereitet. Unter anderem sprechen Karl Rudolf Korte spricht von Angst, Wolfgang Schröder spricht von Zorn. Also man hat da schon so relativ klare Richtungen, um die es da geht, was so Emotionen und sowas betrifft. Ich spiele vielleicht mal das von den kurzen Schnipsel von Wolfgang Schröder an dieser Stelle ein.
Die AfD ist eine Plattform für die Artikulation von Zorn, für die Artikulation von missionarischen Botschaften, die das politische System unter Druck und Stress setzen.
Direkt an, weil ich Karl Rudolf Korte erwähnt habe, der eben an dieser Stelle von Angst spricht, wenn ich den noch mit reinnehme.
Die Angst macht oft die Ränder auch stark. Also die Angst ist oft wirkungsmächtiger als so wie sie Rechten eigentlich konkret danach auftreten. Ich will es nicht unterschätzen, aber ich will auch die Mitte nicht unterschätzen.
Ja, und das Ganze führt dann, so könnte man sagen, zu einem Klimawandel auch im parlamentarischen Raum. Bärbel Baas, die Bundestagspräsidentin, war ja zu Gast in der Sendung letztes Jahr kurz vor Weihnachten. Und die sagte also, dass wir haben nicht nur einen Klimawandel im Allgemeinen, sondern auch im politischen Raum. Und sie sagt dazu Folgendes.
Man merkt einfach, dass die persönlichen Angriffe jetzt insbesondere in dieser Legislatur auch sehr viel härter geworden sind.
Ja. Das sind schon irgendwie klare Aussagen. Kann man über Populisten, über rechte Populisten lachen?
Ich muss sagen, dass wenn Frau Bass sagt, dass die Auseinandersetzungen härter oder die Angriffe härter geworden sind, muss ich sagen, dass man natürlich früher auch sehr, sehr starke Angriffe gehabt hat. Wenn ich jetzt an Wehner oder an Franz Josef Strauß denke, da waren wirklich persönliche Angriffe durchaus an der Tagesordnung. Der Unterschied liegt, glaube ich, in der Eloquenz und in der sprachlichen Raffinesse des Angriffs. Heute ist halt vieles extrem plump persönlich, und ich glaube, es liegt daran, dass manchen Politikern schlichtweg das Sprachgefühl oder auch der Intellekt fehlt, um souverän zu attackieren. Und deswegen wirkt es halt sehr banal und sehr, sehr plump. Was Professor Korte gesagt hat, da glaube ich, das hat ein bisschen damit zu tun, dass wir natürlich im Moment alle in Sorge sind, ob der Ergebnisse der AfD. Und da will er uns, glaube ich, wenn ich ihn richtig verstehe, so ein bisschen die Angst nehmen. Und das finde ich auch richtig. Denn wenn man überlegt, in Sachsen hat, ich glaube, das seit die Mauerfall, seit die da wählen, haben die immer eine CDU-Regierung gehabt. In Brandenburg hatten wir eigentlich immer eine SPD-Regierung. Das ist also sehr traditionell eigentlich und mit sehr viel Tradition und eigentlich auch trotz allem recht stabil. Ja? Also insofern finde ich auch, kann man schon sagen, also mal halblang. Ja? Also das System ist hier noch nicht untergegangen, und ich sehe das jetzt auch nicht, also so extrem problematisch, wie das häufig jetzt in den Medien dargestellt wird, insbesondere was den Osten betrifft.
Passt super zu einem noch zweiten Ausschnitt von Kalle Korte. Da sagt er nämlich, na ja, warum werden Sie denn nicht gewählt? Da gucken wir gar nicht hin. Vielleicht an dieser Stelle auch noch mal der kurze Einspieler.
Wie bei den letzten Wahlen auch. Ich will nicht unterschätzen, es gibt viele Beispiele kommunal, wie die AfD nicht gewählt worden ist im Osten. Auch da müssen wir näher hingucken. Wir gucken immer dahin, wo sie gewählt worden ist. Aber warum wurde sie nicht gewählt?
Hat er
Ja.
natürlich recht, ne?
Ja, ist natürlich ein witziger Ansatz, weil natürlich alle darüber sprechen, wer nun die AfD gewählt hat und von wo er kommt. Finde ich auch gut. Trotzdem muss man natürlich sagen, 30% ist natürlich schon mal viel, und das ist auch mal was Neues für die Republik, und müssen wir natürlich auch diskutieren, klar.
Wolfgang Merkel hat uns dann nochmal, wie ich finde, auch was Lustiges kommentiert, als es so im Allgemeinen um den Zustand der Parteien ging. Also die AfD ist das eine, aber vielleicht hat ja auch die Unzufriedenheit insgesamt mit den politischen Parteien durchaus was damit zu tun. Und er sagte in dem entsprechenden Podcast dazu Folgendes.
Das ist fast das Vertrauensniveau von Gebrauchtwagenhändler, um hier niemand zu nahe zu treten.
Ja, da
Ja.
musste ich doch durchaus drüber schmunzeln. Wie siehst du das? Gebrauchtwagenhändler haben keinen.
Ja, also klar, das Zutrauen in die Institutionen schwindet ein bisschen. Logisch, es gab ja früher auch schon Bundestagswahlen, da waren die nichtwählerstärkste Fraktion. Auf der anderen Seite, das sage ich auch auf der Bühne immer, die SED hatte teilweise 103%. Das war ja auch problematisch. In Berlin hat man in einigen Bezirken sogar 150% Wahlbeteiligung. Nicht, da muss man nochmal wählen, damit es wieder weniger werden. Also, wenn wir uns die letzten Landtagswahlen angucken, hohe Wahlbeteiligung, also eigentlich was Positives. Aber wenn man sich die Ergebnisse anguckt, wäre es vielleicht auch schön gewesen, wenn einige lieber zu Hause geblieben wären.
Okay. Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, vielleicht liegt das auch irgendwie an Generationenunterschieden. Also du hast jetzt schon ein paar Mal den Griff in die Trickkiste, nämlich in die Geschichte gemacht. Und das haben wir im Podcast teilweise auch gehört gehabt. Nämlich Rahel Hebestreit sprach über politische Partizipation und Beteiligung und hatte da nur eine bestimmte Gruppe, die außerhalb des Parlaments oder der Berufspolitik engagiert war. Hören wir mal rein.
Wir beispielsweise haben das jetzt typischerweise auch in dem Marienviertelprojekt gesehen, dass die Personen, die an unserem Bürgerforum daran teilgenommen haben, statistisch gesehen älter waren als der Durchschnitt des Viertels.
Ja, also das ist ja ein generelles Problem unseres Landes. Wir sind ja inzwischen alle älter als der Durchschnitt. Wo gibt es denn sowas, nicht? Unsere Bevölkerungspyramide hat inzwischen die Form einer Urne. Das ging ja mit Helmut Kohl schon los. Und also klar, wir haben Bevölkerungsschwund. Das ist einfach so, ne? Ich habe gelesen, es gibt in Deutschland Spielplätze inzwischen, da haben die Wippen an einer Seite ein Gegengewicht.
So wenig
Und
Kinder gibt das. Ja.
die deutsche Durchschnittsfamilie, das haben wir seit vielen Jahren jetzt, also wenn ich auch nach Berlin gucke und so, besteht im Grunde genommen noch aus zwei Mitgliedern, Single mit Hund.
Aber das mit der Wippe hast du dir ausgedacht.
Das habe ich mir nicht ausgedacht, das ist wahr.
Okay, herrlich. Ja gut, aber dann haben wir auf der anderen Seite eine Generation, die sagt, das ist doch alles gar nicht so problematisch. Wir müssen nur die Digitalisierung voranbringen. Dann brauchen wir auch keine Menschen mehr. Bärbel Baas hat das mal in Worte gekleidet in Bezug auf die jungen Parlamentarier im Deutschen Bundestag.
Aber man merkt einfach, dass halt eine jüngere Generation auch in den Bundestag gekommen ist, die einfach auch digital arbeiten wollen. Also das heißt, die wollen auch die Gesetzentwürfe nicht mehr in Papierform haben, sondern digital.
Digital wollen die.
Genau.
Ja, kann ich verstehen. Also ich meine, das haben wir ja überall diskutiert, dass wir in der Digitalisierung ein Riesenproblem haben. Ich frage mich, wer, also ich meine, bei uns ist der Verkehrsminister für die Digitalisierung zuständig, nicht? Das ist auch, zeigt ja schon, welchen Stellenwert das hat. Ich stelle es mir jetzt so vor, das Verkehrsministerium oben, die Parkraumbewirtschaftung, unten die Brückensanierung und in der Mitte Volker Wissing, und da sitzt er vorm Faxgerät und wartet auf Anweisungen. Die
Die kommt
haben,
mit
die
Geschwindigkeit
haben,
der Deutschen Bahn.
ja, die haben, es gibt, es gab dieses Beispiel in Finnland, dass es in Finnland noch in jedem kleinsten Dorf auf dem Land an der Bushaltestelle ein eigenes WLAN-Netz gibt. Und das ist bei uns eben undenkbar. Weil bei uns gibt es auf dem Land ja gar keine Bushaltestellen.
Genau, ja, das ist die Erklärung, warum wir keine flächendeckende Digitalisierung haben. Also man könnte natürlich das Argument mit den digitalen Gesetzen, könnte man ja noch weiterdrehen und sagen, brauchen wir denn irgendwann noch Abgeordnete? Also wenn Deep Learning jetzt immer besser wird und menschliche Intelligenz ersetzt, dann brauchen wir vielleicht gar keine menschlichen Abgeordneten mehr. Dann können wir im Grunde genommen, die Parteien könnten dann die Algorithmen bestimmen für die Abgeordneten, die dann sozusagen digitale Abgeordnete, die dann im Parlament sitzen. Brauchen wir
Ja,
vielleicht.
also ich muss ehrlich sagen, ich vermag diese Prozesse nicht zu durchschauen. Ich meine, wir sehen es ja jetzt in den Kriegen, dass das offensichtlich schon alles zum Einsatz kommt. Also diese Drohnensteuerung und so weiter. Ob jetzt der digitale Abgeordnete besser ist als Volker Wissing, mag sein. Mag sein, aber also die Hand dafür ins Feuer möchte ich nicht legen.
Ja, ich hatte an der Stelle, muss ich den Kollegen von Herrn Wissing, der auch bei mir im Podcast war, vielleicht einfach mal reinholen. Der wusste nämlich, wie wir Deutschen eigentlich von der Mentalität her so sind und hat das folgendermaßen beschrieben, wie ich auch finde, recht lustig.
Also einmal, wir selber, wir Deutschen lieben ja Regulierung. Das kommt so ein bisschen aus dem Preußischen.
Ich finde diese Kunstpause nach wir Deutschen lieben ja Regulierung. Großartig.
Das war Herr Buschmann, nicht wahr?
Das war Herr Buschmann, der
Ja,
Justiz. Genau.
ja. Ich bin unsicher, also ob wir tatsächlich alles aus dem Preußischen herleiten müssen. Ja, vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht ist es so, ja, kann sein. Ich merke nur, also was Bürokratie angeht, nach wie vor eigentlich die Probleme in zwei Kernbereichen, nämlich erstens, wenn man einen Termin braucht und zweitens, wenn man ein Anliegen hat.
Absolut.
Daran hat sich nicht viel geändert.
Dass du eben das Internationale angesprochen, ich hatte es eingangs auch schon gesagt, in den USA wird gewählt. Ja, dazu hatten wir unter anderem Andrea Römmeler im Podcast zu Gast, die in gewisser Weise das Ergebnis, was da jetzt demnächst gewählt wird, schon mal vorweggenommen hat. Und ich sage an der Stelle vielleicht einfach mal Danke, Donald.
Donald Trump hat ja gesagt, sollte er wiedergewählt werden im November 2024, wird er den ersten Tag seiner Regentschaft ein Diktator sein.
Ja,
Ja.
Also ja, klar, Diktaturen liegen ja auch klar im Trend im Moment. Kim Jong-un, Putin, Orban, Erdogan und so weiter, jeder auf seine Art. Je unübersichtlicher die Lage ist, desto leichter verfangen einfache Antworten. Das ist einfach so. Das war auch schon immer so. Ich kann nicht beurteilen, also ich bin da zu wenig drin in dieser amerikanischen Sache, ob es jetzt tatsächlich dazu kommt. Ich weiß es gar nicht. Wie sieht es aus? Also ich habe gedacht, das wird nicht nochmal passieren, aber wenn man es jetzt so liest, klingt es ja so, als ob da doch eine Möglichkeit bestünde, dass Donald Trump gewählt wird. Also es steht
Ja, bei den
außerhalb meiner.
Männern ist er mit der Na hat er eine Nasenlänge vorn, ist er eine Nasenlänge vorn. Bei den Frauen ist Kamala Harris ganz weit
Sollen
vorne.
das jetzt heißen?
Das sind lediglich
Das
um.
sind feste Zahlen, ne? Wir können das klar belegen. Also
Genau.
die Menschen sind bekloppt
Aber
über.
was auf jeden Fall, die Ärzte arbeiten, glaube ich, hart dran, da auch noch mal ein Wort mitzusprechen. Die sagen natürlich, sie sind unbefangen und wollen da auch nicht keine Wahlmanipulation im Vorfeld betreiben. Aber sie zweifeln schon daran, ob da nicht vielleicht auch was Pathologisches bei Herrn Trump dahinter steckt, dass er sich mittlerweile so äußert, wie er sich äußert.
Ja, gut, aber nützt es uns was? Also wird es dann noch bis zu den Wahlen, wird man ihm sozusagen irgendwas absprechen können, dass er nicht antreten darf? Ich glaube nicht, ne? Also
Noch
das.
mal Andrea Römmele fragen, die mit dem Blick in die Glaskugel.
Das
Nee, aber
stimmt.
das schockiert mich schon. Ne? Also wenn er ganz offen sagt, dass er die ersten Tage im Amt als Autokrat, als Diktator auftritt, weil es ja auch immer mehr Menschen, da schließt sich der Kreis wieder zur AfD, gibt, die sich im Grunde genommen autoritäre Kräfte wünschen oder auch eine starke Führung, wie auch immer die aussieht, ob die jetzt demokratisch gewählt ist und Stärke durch Kommunikation oder durchregieren, wie wir das vielleicht auch schon mal unter den Kanzlern in der Geschichte gesehen haben. Da gab es ja auch unterschiedliche Charaktere. Oder ob das wirklich Richtung ein falsches Demokratieverständnis, ne? Also wir sehen auch immer mehr antidemokratische Beimischungen mittlerweile im Verständnis, was eine Demokratie eigentlich ist oder sein soll.
Ja, da haben wir ja leider in Europa einige Beispiele und seit einigen Jahren muss man ja sagen, scheint es ja so ein Muster zu sein. Und wenn man überlegt, wie, also eigentlich kann doch nur eine große europäische Zusammenarbeit eine politische Lösung für die Zukunft darstellen. Und wenn man sieht, dass mit dem Brexit alles schon wieder rückgängig gemacht wurde, da glaube ich auch, das war. Also, dass es breite Bevölkerungsschichten gibt, die sich nach irgendetwas zurücksehen, wo sie meinen, das sei früher mal besser gewesen. Also es gibt irgendeine Unzufriedenheit, eine diffuse Unzufriedenheit. Und da muss man halt klären, woran liegt das genau? Was sind denn da die Probleme und was könnte man tun? Ich meine, klar, die Flüchtlingsfrage spielt sicherlich eine große Rolle. Das haben wir ja hier in Deutschland auch. Und da muss ich auch sagen, da finde ich auch klar, nutzt der AfD, nutzt diese Frage viel. Auf der anderen Seite, also ich als Beispiel, wenn ich das mal sagen darf, ich war immer der Ansicht, dass man Leuten, die hierher kommen, verpflichtende Sprachkurse geben muss. Und wenn man sowas gesagt hat, dann galt man da schon als Verfechter einer Dominanzkultur. Dabei ist es doch was ganz Grundlegendes, dass wenn man sich integrieren will oder soll, wenn man hier leben will, dann muss man die Sprache beherrschen. Und wenn man sich da weigert, also wir hatten Kontakt hier zu Flüchtlingsheimen oder meine Frau hat ja auch eins so mitgeleitet, null Bereitschaft, irgendwie die Sprache zu lernen. Und das geht eben nicht. Dieses Thema finde ich, also das war auch bei den Linken, muss man leider sagen, eben so, dass das Tabu war. Und das war falsch. Meiner Ansicht nach ist immer noch falsch. Und ich finde, dass man dieses Thema einfach nicht der AfD überlassen darf.
Das ist richtig. Die arbeiten natürlich stark da auch an den Diskursverschiebungen. Was ist noch sagbar oder was wird plötzlich wieder sagbar? Das ist, glaube ich, wirklich auch ein bisschen der Ritt auf der Rasierklinge. Und wir müssen uns gesellschaftlich damit auf jeden Fall auseinandersetzen. Und ich glaube, Sprachlosigkeit, die da ein ums andere Mal um sich greift, in Bezug auch auf politische Diskussionen, durchaus auch zu Hause am Küchentisch, die hilft uns da sicherlich nicht weiter. Also ich glaube, die Auseinandersetzung damit ist ganz, ganz wichtig. Du tust das mit mehr Humor als ich. In jedem Fall hat es mich sehr, sehr gefreut, dass wir einfach mal einen kleinen Rückblick auch auf die beiden ersten Staffeln miteinander wagen konnten. Vielleicht sagst du uns noch kurz, welches aktuelle Programm du gerade spielst, wo man dich sehen kann.
Ja, also ich spiele mein eigenes Programm, das heißt Träumt weiter. Und das ist eigentlich eine Beschreibung unseres Landes, wie ich die Lage sehe. Das ist ja das Schöne, dass man 2 Stunden da reden kann, da quatscht einem ja keiner rein. Und das kann man dann so machen, wie man will. Und dann kommen die Leute nachher und sagen, ja, so können sie es nicht sagen, oder so geht es ja nicht. Ja, träumt weiter heißt das. Und wir haben, wenn ich das noch sagen darf, wir haben jetzt bei den Stachelschweinen ein Jubiläumsprogramm. Und das heißt, ich habe noch einen Tesla in Berlin. Und da haben wir eine politische Hochrechnung gemacht. Das Jahr 2029, Sarah Wagenknecht ist Bundeskanzlerin. Und die Bundesrepublik ist so verschuldet, dass sie Dinge verkaufen muss, um den Haushalt noch zu sichern. Sie versucht, die Bahn zu verkaufen, die Post, keiner will das. Und dann kommt sie auf die Lösung, sie verkauft Berlin an einen amerikanischen Investor. Das ist Elon Musk. Und der ganze zweite Teil geht dann darum, was passiert, wenn Elon Musk Berlin gehört. Und natürlich wird eine Mauer gebaut und so weiter, wie wir das kennen. Und das ist sozusagen eine Art politische Hochrechnung, die total angenommen wird und die die gegenwärtigen Themen sozusagen aus der Zukunft heraus beschreibt. Also wir rechnen das hoch und das wird sehr angenommen. Und ich finde, es ist auch eine ganz gute Beschreibung der Gegenwart.
Ja, es fasst vieles zusammen, was wir heute auch andiskutiert haben, angesprochen haben. Ich würde vielleicht noch eine kleine Werbung hinterher schieben, abgesehen davon, dass ich das dein Soloprogramm ja schon gesehen habe in der Vorpremiere und das allen Zuhörerinnen und Zuhörern sehr empfehlen kann. Es gibt noch das kleine Format Wortwechsel bei euch im Haus und am 26. November darf ich die Diskussion mit Marcel Lewandowski und Buchvorstellung über sein Buch, und da sind wir wieder beim Thema, was Populisten wollen, moderieren. Freue mich da auch sehr, falls die Zuhörerschaft des Podcasts Interesse hat, kommt nach Berlin in die Stachelschweine. Es ist ein ganz, ganz hübsches Theater. Wer noch nicht da war, sollte sich das mal anschauen.
Wiederholst du vielleicht nochmal den Termin? Wann ist das genau?
20. November in diesem
Genau.
Jahr.
Freue ich mich auch sehr drauf. Werde ich auch da sein.
Super, dann freue ich mich auch und vor allem auch, dass du heute zu Gast warst. Vielen, vielen Dank, Frank Lüdecke.
Dankeschön.